sondern eine Imagekultur. In unserer Kultur ist es irrsinnig wichtig, was man sieht, und nicht so wichtig, was man hört. Zwei Beispiele: die Werbung und das Fernsehen. Bin nicht gegen Werbung, bin nicht gegen das Fernsehen. Aber diese zwei Dinge sind fast ausschließlich auf das Sehen gerichtet. Das ist, was wichtig ist, dass wir sehen. Das, was wir sehen, stimmt. Das, was wir hören, stimmt vielleicht nicht. Wir denken, wir verstehen mehr, wenn wir sehen können. Und ich denke, das stimmt gar nicht. Vor ein paar Monaten in England haben sie ein Experiment gemacht. Sie haben ein Interview gemacht mit einem bekannten Journalisten. Sie haben ihn gefragt, was seine Lieblingsfilme sind. Und sie haben das Interview zweimal gemacht. Einmal hat er nur die Wahrheit gesagt. Er hat begeistert von seinen Lieblingsfilmen erzählt und das hat alles gestimmt. Das andere Mal hat er nur gelogen. Er hat gesagt, das ist ein Lieblingsfilm von mir, das ist ein Lieblingsfilm von mir und deswegen. Und das war alles Lügen. Sie haben zwei Interviews gemacht und dann haben sie zur gleichen Zeit beide Interviews im Fernsehen und im Radio gesendet. Das heißt, viele Leute haben das im Fernsehen gesehen und viele Leute haben die gleichen beiden Interviews im Radio gehört. Dann haben sie den Zuschauern bzw. den Zuhörern gesagt, schicken Sie uns eine Karte, sagen Sie uns, ob Sie das im Fernsehen gesehen haben oder im Radio gehört haben und sagen Sie uns, in welchem Interview der Journalist die Wahrheit gesagt hat und in welchem Interview er gelogen hat. Versteht ihr, was ich jetzt erklärt habe? Gut, bin beruhigt. Sie haben das gemacht und sie waren recht gespannt natürlich, wie die Ergebnisse wären. 52% von denen, die das im Fernsehen gesehen hatten, haben recht gehabt. Sie haben gewusst, wann er die Wahrheit gesagt hat und wann er gelogen hat. 52% von denen, die das im Fernsehen gesehen haben, haben recht gehabt. Von denen, die im Radio gehört haben, 73% haben recht gehabt. Das ist ein riesiger Unterschied. Und die Leute, die sich auskennen bei Statistik und so weiter, sie haben wirklich gestaunt. Die Leute sind in diesem Fall mehr auf die Wahrheit gekommen, weil sie nur gehört haben, als die Leute, die auch gesehen haben. Das, was wir sehen, ist manchmal irreführend. Vielleicht ist es keine Überraschung, wenn ein Prophet wie Jeremia kurzsichtig ist. Vielleicht ist das ein Vorteil. Das habe ich nicht gewusst, dass er kurzsichtig war. Wir sind dabei, den Abraham kennenzulernen. Er ist ein Mensch mit Stärken und mit Schwächen. Er ist ein Mensch, der sehr oft versagt hat, aber er ist ein Mensch, der angefangen hat, Gott kennenzulernen, Gott zu vertrauen. Und Gott hat Abraham was versprochen. Er würde einen Sohn bekommen und durch ihn, durch den Abraham, würden alle Nationen gesegnet werden. Das hat Abraham alles von Gott gehört. Und heute Abend in Kapitel 16, Vers 1 bis Kapitel 18, Vers 15, werden wir einen großen, großen Wendepunkt in Abrahams Beziehung zu Gott sehen. Er wird heute Abend etwas sehr Wichtiges lernen. Etwas sehr Wichtiges, was auch wir lernen müssen, wenn wir wachsen wollen, wenn wir die Kraft Gottes in unserer Schwachheit erleben wollen. Zunächst einmal in Kapitel 16 zwei neue Schwächen. Zwei neue Schwächen. Abraham macht zwei Fehler in Kapitel 16, beziehungsweise er trifft zwei falsche Entscheidungen, Entscheidungen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Die erste Schwäche, er will den leichteren Weg finden. Er will den leichteren Weg finden. Kapitel 16, Vers 1, und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abraham, siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. geh doch zu meinem Markt ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Tolle Idee, oder? Gott hat gesagt, du sollst einen Sohn haben. Es funktioniert nicht bei mir. Geh du zu meinem Markt. Einige Leute haben das damals gemacht. Es war nicht unbedingt gegen das Gesetz. Wir können selber Gottes Verheißung erfüllen. Wir schaffen es selber viel leichter auf diesem Weg. Wir brauchen nicht mehr auf das Unmögliche zu warten. Wir können es selber machen. Diese Lösung, wie gesagt, war nicht gegen das Gesetz, aber sie war gegen Gottes Verheißung. Wo ist Sarais Vertrauen? Wo ist Abrahams Vertrauen? Ich muss sagen, ich finde es interessant, dass Kapitel 16 gleich nach Kapitel 15 kommt. Kapitel 15 ist ein großer Höhepunkt. Er hat viel erlebt mit Gott. Und jetzt auf einmal ist er am Boden, macht diesen riesigen Fehler. 15 Vers 6 war der Schlüsselvers. Aber jetzt auf einmal sucht Abraham den leichteren Weg. Ich denke, ich möchte das nur nebenbei sagen, das passiert oft, nachdem wir einen Höhepunkt erlebt haben. Wenn du was Großes erlebt hast mit dem Herrn, dann fliegst du fast. Und dann ist es sehr gefährlich. Dann kannst du sehr leicht in die Sünde fallen. Es kann oft nach einer Freizeit passieren. Wenn der Herr zu dir geredet hat während deiner Freizeit, dann musst du echt aufpassen gleich danach, weil der Feind angreifen wird. Unser Glaube wird immer wieder angegriffen. Aber dieses Prinzip, dass wir immer wieder einen leichteren Weg finden werden, das gilt, das erleben wir immer wieder. Ein gutes Beispiel ist Gebet. Gott sagt, betet. Wenn wir wollen zum Beispiel, dass andere Leute zum Herrn finden, dass andere Leute gläubig werden, dann müssen wir beten. Aber sehr oft sind wir bereit, fast alles andere zu tun, als beten. Weil alles andere leichter ist, oder? Wir sollten natürlich beides tun, nicht nur beten, sondern auch reden, einladen, Vorträge veranstalten und so weiter. Aber so oft kommt das Gebet zu kurz, weil es anstrengend ist, oder? So oft wollen wir den leichteren Weg suchen. Der leichtere Weg zieht uns immer an, aber er greift unseren Glauben an. Das ist die erste Schwäche, die ich hier sehe in Kapitel 16. Die zweite Schwäche, die ich hier in Abraham sehe, er weigert sich, Verantwortung auf sich zu nehmen oder Verantwortung zu tragen. Er weigert sich, Verantwortung zu tragen. Schauen wir uns diesen Abraham an, bitte. Am Ende von Vers 2. Die Sarai sagt, geh doch zu meinem Markt ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihren Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger. Sie haben nicht miteinander darüber geredet. Sie haben nicht miteinander darüber gebetet, ist das jetzt der richtige Weg? Ist es richtig, dass wir das jetzt machen? Sie hätten es besprechen sollen miteinander. Na. Die Sarai sagt, tun wir Folgendes. Und der Abraham sagt, ja, Schatz. Das ist falsch, das ist total schwach. Sie hat diese tolle Idee und er macht einfach mit, er gehorcht. Geh du, schlaf mit meiner Magd. Ja, mach ich, wenn du das sagst. Wir lachen, ich hoffe, dass du auch siehst, dass es wirklich traurig ist. Es ist katastrophal, dass dieser Mensch so schwach ist, dass er nicht sagt, Moment mal, reden wir miteinander darüber. Beten wir, fragen wir Gott, was er meint. Er ist nicht bereit, Verantwortung auf sich zu nehmen. Die Folgen sind schrecklich. Eine schwangere Frau ab Vers 7 ist in der Wüste. Sie kann nicht zu Hause bleiben, weil die Situation zwischen Hagar und Sarai so schlimm wird. Sie stirbt fast in der Wüste. Gott rettet sie. Aber Abraham ist an allem schuld. weil er einfach gesagt hat, ja, Schatz. In dieser Stelle geht es um die Ehe. Es gibt Ehen, wo die Frau alles leitet und wo der Mann einfach gehorcht. Ich denke, Mann und Frau sollten miteinander reden. Sie sollten gemeinsam Entscheidungen treffen. Sie sollten gemeinsam beten. Aber es gibt so viele Männer, die nicht bereit sind, Verantwortung zu tragen. Die Frau soll alles entscheiden. Ich habe von einem Ehepaar gehört, wo der Mann gesagt hat, in unserer Ehe trifft meine Frau die kleinen Entscheidungen. Wie wir mit unserem Geld umgehen, wohin wir auf Urlaub fahren, wie wir die Kinder erziehen. Das sind die kleineren Entscheidungen in unserer Ehe. Ich treffe die größere Entscheidung, wie wir das Problem der Hungersnot in der Welt lösen können, was wir machen können mit den Schwierigkeiten zwischen Osten und Westen und so weiter und so fort. Natürlich eine Ausrede, der Mann ist total schwach. Und wenn wir, einige, da sitzen, Männer, die ledig sind, und denken, ja, das trifft mich nicht, weil es hat nichts mit mir zu tun, ich bin eh nicht verheiratet. Das sehe ich auch in ledigen Männern. Dass wir oft nicht bereit sind, Verantwortung zu tragen. Wir schauen nur zu, die Frauen müssen das alles machen, oder? Oft ist das so in christlichen Kreisen, gerade in christlichen Kreisen. Sommereinsatzteam. Ja, du lachst, ich könnte weinen. Ich schäme mich. Schau die Frauen an in der Gemeinde, die Frauen in der ÖSM-Gruppe. Oft setzen sie sich mehr ein als wir. Was ist mit uns los? Hin und wieder sind wir voll dabei, hin und wieder, wenn es uns taugt. Aber wenn ich nicht mag, treue sind die Frauen. Keine Angst, ich denke, dass Frauen auch Schwächen haben. Aber ich denke, dass im Großen und Ganzen Frauen viel treuer sind als Männer. Gerade was das Leben mit Jesus betrifft. Also Abraham ist in dieser Stelle insofern typisch Mann. Das ist die zweite Schwäche. Wie wird Gott auf diese zwei Schwächen reagieren? Wird er jetzt endlich sagen, ja, das jetzt reicht mir, Abraham, du kannst brausen gehen? Nein, Kapitel 17, Vers 1, Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Gott fängt wieder an mit diesem Mann. Gott gibt ihn nicht auf. Das finde ich gewaltig, das ist wieder Gnade. Gott ist nicht bereit, diesen Abraham loszulassen. 24 Jahre nachdem er Abraham berufen hat, 13 Jahre nach der Geburt Ismaels, Ismael war der Sohn von Abraham und Hagar, Gott hat Abraham nicht aufgegeben. Vers 2, 17, Vers 2, ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Er hat seinen Bund nicht vergessen. Der Bund ist in Kapitel 15 geschnitten worden. Und hier sagt Gott wieder, ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren. Du willst deinen Sohn haben. Und Abraham hört zu, Vers 3, und ich wage zu sagen, der Vers 3 ist der wichtigste Vers in dem ganzen Abschnitt heute Abend. Kapitel 17, Vers 3, da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redete mit ihm und sprach. Ich denke, das ist der wichtigste Vers im ganzen Abschnitt. Ich habe Abraham so beschrieben, Abraham ist ein Mensch, der versagt und der dabei ist, Glauben zu lernen. Und jetzt möchte ich Gott so beschreiben. Gott ist ein Gott, der nie aufgibt und der immer dabei ist, Abraham Glauben beizubringen. Weil Abraham Glauben lernen muss. Schauen wir uns den ersten Vers ein, als Einstieg in das 17. Kapitel. Wie Gott mit diesem Versager umgeht. Drei Dinge in Vers 1. Der Vers 1 ist sehr wichtig für dieses Kapitel. Das erste, Gott greift wieder ein. Wir haben es schon gesehen, Vers 1, Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Er ergreift die Initiative wieder. Es ist nicht, dass Abraham sich bei Gott meldet, dass Abraham auf einmal denkt, ja, vielleicht sollte ich wieder mit Gott reden. Gott ergreift die Initiative. Und das gibt's auch heute. Irgendwie klopft Gott immer wieder bei dir an, oder? Manchmal gehen Wochen vorbei und du versuchst nicht an Gott zu denken, aber irgendwann einmal klopft er wieder an. Ich nehme es stark an, es sind einige von uns, die da sind, die überrascht sind, dass wir in Mittelsee sind auf einer Freizeit. Vor 2 Monaten wärst du nie auf die Idee gekommen. Nur in einem Albtraum. Aber jetzt bist du da. Du willst irgendwie Gott neu begegnen. Das ist, weil Gott die Initiative ergriffen hat. Das Zweite in Vers 1, Gott stellt sich vor. Gott stellt sich wieder vor. Ich bin Gott, der Allmächtige. Und im Hebräischen steht El Shaddai. Gott ist El Shaddai, der Allmächtige. Es ist sehr wichtig, dass Abraham das weiß. Er muss wissen. Er braucht es unbedingt zu wissen, dass Gott El Shaddai ist. Dass ihm nichts unmöglich ist. Und das ist auch wichtig für uns. Wo immer du heute steckst, in deiner Schwachheit, sagt auch dir Gott, vergiss nicht, wer ich bin. Ich bin El Shaddai. Ich bin groß genug für deine Situation. Und das Dritte in Vers 1, Gott sagt, wie es weitergehen kann. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Ich freue mich über diesen Ausdruck, lebe vor meinem Angesicht. Mit anderen Worten, vergiss nicht, wo du bist, Abraham. Bin immer da. Du lebst immer in meiner Gegenwart, aber du vergisst es oft. Lebe vor meinem Angesicht. Und zweitens, nur keine Kompromisse, sei untadelig. Nicht 99% hingegeben, sondern ganz dabei. Und wenn wir weitergehen wollen, müssen wir das auch hören. Vergiss nicht, wo du bist, in der Gegenwart Gottes, immer. Nur keine Kompromisse. Und jetzt liegt Abraham am Boden. Ich habe schon gesagt, dass der Vers 3 ein sehr wichtiger Vers ist. Er liegt am Boden und er hört zu. Und in den Versen 4 bis 16 lesen wir, was Gott gesagt hat. In den Versen 4 bis 16 gibt es 3 Hauptteile. Im Hebräischen, ich kann Hebräisch nicht lesen, aber ich kann Kommentare lesen. Im Hebräischen fangen die 3 Hauptteile so an. Vers 4, was mich betrifft. Gott redet von sich. Vers 9, was dich betrifft. Gott redet von Abraham. Vers 15, was Sarai betrifft. Gott redet von Sarai. Diese 3 Abschnitte schauen wir jetzt kurz an. Der erste Abschnitt, die Verse 4 bis 8, was mich betrifft, sagt Gott. Was mich betrifft. Ich werde dir einen neuen Namen geben, Abraham. Vers 4, ich sehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Wenn du eine Fußnote in deiner Bibel hast, dann siehst du, was diese 2 Namen bedeuten. Der Name Abraham bedeutet, Vater ist erhaben. Der Name Abraham bedeutet Vater eine Menge. Und es geht weiter in Vers 5. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. In den Versen 6 bis 8 sind weitere Verheißungen von Gott. Vers 6, ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen. Ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir, durch alle ihre Generationen, zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Und Abraham hört zu. Er liegt noch am Boden. Vers 3 gilt noch. Er liegt noch am Boden. Und er hört das alles, was Gott ihm zu sagen hat. Der zweite Abschnitt, die Verse 9 bis 14, was dich betrifft. 9 bis 14, was dich betrifft. Abraham muss geduldig sein, Vers 9. Gott sprach zu Abraham, du sollst meinen Bund halten, du und deine Nachkommen nach dir durch ihre Generationen. Und jetzt kommt ein Zeichen des Bundes, Vers 10. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Und so weiter und so fort. Das wird das Zeichen des Bundes sein. Und Abraham gehorcht, Vers 23, Abraham nahm seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen und alle mit seinem Geld gekauften Sklaven, alles, was unter den Leuten des Hauses Abraham männlich war, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an eben diesem Tag, wie Gott zu ihm geredet hatte. Ich hoffe, wir haben das in den Bibelgruppen heute schon gesehen. Ich bin sicher, dass wir das in den Bibelgruppen heute schon gesehen haben. Die Reihenfolge ist sehr wichtig. Kapitel 15 kommt vor Kapitel 17. In Kapitel 15, Vers 6 wird Abraham gerecht gesprochen, weil er Gott glaubt. In Kapitel 17, Vers 24 wird Abraham beschnitten. Aber gerecht geworden in Gottes Augen ist er durch den Glauben. Die Beschneidung hat überhaupt keine Rolle dabei gespielt. Die Beschneidung ist einfach ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen von dem, was Gott in Abraham getan hat. Der dritte Abschnitt, die Verse 15 und 16 in Kapitel 17, was Sarai betrifft, und ich denke, dass jetzt Abraham wieder aufgestanden ist. Vers 15, Gott sprach zu Abraham, deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Das ist, hat die gleiche Bedeutung, aber das ist ein neuer Anfang, ein neuer Name ist da. Vers 16, ich werde sie segnen und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Das ist irrsinnig wichtig. Auch von ihr gebe ich dir einen Sohn und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Vers 16 ist sehr wichtig. Von ihr wird dieser Sohn kommen. Das ist alles, was Abraham gehört hat. Er hat sehr viel gehört. Wunderbare Verheißungen. Und El Shaddai steht dahinter, der Allmächtige. Aber jetzt steht er da. Und was sieht er? Er hat viel gehört. Was sieht er? Einen alten Mann, 99 Jahre alt. Eine alte Frau, 89 Jahre alt. Und jetzt muss er wählen. Was ist wichtiger? Was ist gewichtiger? Was entspricht der Wirklichkeit? Das Wort Gottes? Das, was ich hören kann? Oder die äußeren Umstände, das, was ich sehen kann. Und in Vers 17 trifft er seine Entscheidung. Vers 17, da fiel Abraham auf sein Gesicht. Ich nehme an, so dass Gott das nicht sehen kann, was jetzt Abraham machen wird. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden, und sollte Sarah eine 90-Jährige etwa gebären? Dass ich nicht lache. Das heißt, dass er hat viel gehört, aber er kann das gar nicht ernst nehmen wegen dem, was er sieht. Für Abraham spricht das, was er sieht, viel lauter als das, was er hört. Und ich denke, wir sind oft in einer ähnlichen Situation, oder? Wir hören etwas im Wort Gottes. Gott hat es versprochen. Wir sehen etwas, die äußeren Umstände, wie wir sind, wie die anderen sind, wie die Welt ist. Und dann müssen wir wählen. Was ist wahr? Vielleicht ist jemand heute da, der nicht Christ ist. Er hört etwas. Das Wort Gottes sagt, durch Jesus, durch seinen Tod, dürfen wir Vergebung haben, Freundschaft mit Gott. Das hört er alles und er versteht das auch. Aber er sieht die Welt an und bitte, die meisten Leute kommen sehr gut ohne Gott aus, oder? Jetzt muss er eine Entscheidung treffen. Oder ein zweites Beispiel. Wir hören, dass Gott Menschen zu sich ziehen will. Wir hören, dass Gott will, dass Menschen gläubig werden, dass sie zu Jesus kommen. Wir schauen uns an und sehen, dass wir wenig sind und schwach sind. Und wir müssen wählen. Machen wir weiter im Vertrauen, dass Gott uns verwenden wird? Oder geben wir auf? Ich hoffe, ihr könnt verstehen, worum es geht hier. Die Frage ist, was ist wichtiger, das, was wir hören von Gott oder das, was wir sehen? Noch ein Beispiel, was unser Wachstum als Christ betrifft. Wir hören, dass ein Leben, das wir voll mit Gott leben, ein Leben mit Freude ist. Wir hören das. Das Wort Gottes sagt, dass richtiges Glück, richtiger Friede nur zu finden sind in einer Beziehung zu Gott, wo man voll mitmacht. Und dann schauen wir uns die Welt an. Wir sehen, was alles die Welt uns anzubieten hat. Naja, vielleicht mache ich halb-halb. Und jeder von uns kennt diesen Kampf. Ob wir Christen sind oder nicht Christen. Jeder von uns kennt diesen Kampf. Zwischen dem Gehörten und dem Gesehenen. Und das ist der Grund, warum der Vers 3 so wichtig ist. Kapitel 17, Vers 3. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redete mit ihm und sprach. Gott kann gerade jetzt mit Abraham reden, weil Abraham nichts sehen kann. Nur ein bisschen Gras und ein bisschen Erde. Sobald er aufsteht, wird er abgelenkt. Wir müssen lernen, uns vom Wort Gottes prägen zu lassen. Mehr als von den äußeren Umständen. Und Abraham schafft es noch nicht. Vers 18, Kapitel 17, Vers 18. Abraham sagte zu Gott, möchte doch Ismael vor dir leben, der Sohn, den ich schon durch die Hagar habe. Und Gott sprach, nein, sondern Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Abraham kann es noch nicht glauben. Er sagt, aber der Ismael lebt schon, er ist da, es wäre viel leichter. Schau mich an, Herr, ich bin zu alt, ich bin zu schwach. Und Gott kommt noch einmal mit seinem Wort, das ist Gnade, oder? Ich stehe zu meinem Wort, Abraham. Ich werde es tun. Also ich nehme an, du bist wie Abraham. Abraham, du kämpfst mit diesem Problem. Manchmal spricht das Gesehene viel, viel lauter als das Gehörte. Und Sarah ist nicht besser als ihr Mann. In Kapitel 18 kommt Gott auf Besuch aber verkleidet. Es sind drei Männer da und einer dieser drei Männer ist Gott selbst in physischer Form. Kapitel 18, Vers 1. Der Herr erschien ihm bei den Terebinden von Mamre, als er bei der Hitze des Tages am Eingang des Zeltes saß. Und er erhob seine Augen und sah, und siehe, drei Männer standen vor ihm. Sobald er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen und verneigte sich zur Erde und sagte, Herr, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so geh doch nicht an deinem Knecht vorüber. Ich weiß nicht, ob er schon erkannt hat, dass Gott auf Besuch ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall organisiert Abraham alles. Vers 6, da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sagte, nimm schnell drei Maß Mehl, Weizengrieß, knete und mache Kuchen. Das ist schon also mit Rezept dabei. Und Abraham lief zu den Rindern und nahm ein Kalb, zart und gut, und gab es dem Knecht, und der beeilte sich, es zuzubereiten. Und er holte Rahm und Milch und das Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand vor ihnen unter dem Baum, und sie aßen. Und jetzt fängt's an. Jetzt fängt's an. Verse 9 und 10. Sie sagen zu ihm, wo ist deine Frau Sarah? Und er sagte, dort im Zelt. Da sprach er, wahrlich, übers Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Es ist Gott, der spricht. Siehe, dann hat Sarah, deine Frau, einen Sohn. Sarah steht im Zelt und hört das Wort Gottes. Sie hört das Gespräch, das draußen stattfindet. Aber was sieht sie? Sie hört diese Verheißung. Was sieht sie? Vers 11. Abraham und Sarah aber waren alt, hochbetagt. Es erging Sarah nicht mehr nach der Frauenweise. Sie hört etwas. Sie sieht etwas. Wie wird sie wählen? Was entspricht der Wirklichkeit? Das Wort Gottes oder die äußeren Umstände? Es ist wieder das gleiche Problem, genau das gleiche. Und in Vers 12 trifft sie ihre Entscheidung. Sarah lachte in ihrem Innern und sagte, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich noch Liebeslust haben? Und auch mein Herr ist ja alt. Dass ich nicht lache, das kann ich nicht glauben. Zynismus. Und einige von uns können zynisch werden. Es wird eh nichts werden. Aus mir wird nichts werden als Christ. Aus der Arbeit Gottes wird nichts werden. Wir werden zynisch. Weil wir das Wort Gottes nicht hören. Aber Gott sieht, Vers 13, da sprach der Herr zu Abraham, warum hat Sarah denn gelacht? Und gesagt, sollte ich wirklich noch gebären, da ich doch alt bin? Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein, oder zu schwer, könnte man übersetzen? Zur bestimmten Zeit komme ich wieder zu dir, übers Jahr um diese Zeit, dann hat Sarah einen Sohn. Doch Sarah leugnete und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, nein, du hast doch gelacht. Warum hat Abraham gelacht? Warum hat Sarah gelacht? Weil sie mehr geschaut haben als gehört. Sie haben mehr geschaut als gehört. Sie haben sich mehr von den äußeren Umständen prägen lassen als vom Wort Gottes. Und bitte, das ist nicht irgendein Gott, der dieses Wort spricht. Das ist El Shaddai. Das ist der Allmächtige, der noch nie einen Fehler gemacht hat und der nie einen Fehler machen wird. Nichts ist ihm zu schwer. Das ist der Gott, der sagt, in unserer Schwachheit können wir seine Kraft erleben. Ich habe schon in meinen Notizen gehabt, das zu sagen, und ich sag's. Das ist der Gott, der eine Verheißung hat, was den Sommereinsatz betrifft. Vielleicht denkt einer, ich kann nicht, ich bin zu schwach. Ich habe sowas noch nie gemacht, Sommereinsatz. So ein Zufall. Als ich zum ersten Mal bei einem Sommereinsatz mitgemacht habe, habe ich das auch noch nie gemacht gehabt. Du denkst, ich bin zu schwach, ich kann das nicht. Bitte, das ist gerade die Situation, gerade die Möglichkeit für dich, die Kraft Gottes zu erleben. Du hörst im Wort Gottes, ich gebe dir meine Kraft, ich stärke dich, ich rüste dich aus. Du schaust dich an und du sagst, nein, ich kann nicht, ich bin zu schwach. Und du musst wählen. Was spricht lauter, das Gehörte oder das Gesehene? Reisesekretär werden. Es ist nicht der Wille Gottes, dass jeder Reisesekretär wird. Aber es ist der Wille Gottes, dass einige Reisesekretäre werden. Als ich darauf angesprochen worden bin, Reisesekretär in England zu werden, habe ich einen Brief geschrieben und gesagt, nein, ich kann das nicht. Und ich habe mich dann verglichen in diesem Brief mit Reisesekretären, die ich gekannt hatte. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich bin nicht begabt für sowas. Und ich habe einen sehr netten Brief zurückbekommen. Andrew, hast du je von der Gnade Gottes gehört? Ich habe mich so geschämt. Dann habe ich gedacht, sie werden mich sicher nicht haben wollen jetzt, weil ich nie von der Gnade Gottes gehört habe. Aber ich habe genau diesen Fehler gemacht. Ich habe gewusst, Gott verspricht seinen Kindern Gnade, Kraft, wenn wir nur gehorchen. Aber dann habe ich Andrew Page angeschaut und gedacht, na, das geht nicht. El Shaddai lädt uns dazu ein, ihm zu vertrauen. Es zu wagen, was Neues für ihn zu tun. Nicht nur für andere in der ÖSM oder für andere in unserer Gemeinde, für die Welt. Es gibt Leute, die verloren sind. Dieser Segen, diese Berufung, die Abraham in Kapitel 12 bekommen hat, das ist auch deine Berufung, meine Berufung. Wir sollen ein Segen für die Welt sein. Die Lösung ist Kapitel 17, Vers 3. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redete mit ihm und sprach. Wir brauchen mehr Zeit für das Zuhören. Wenn du nicht mehr Zeit fürs Zuhören widmest, dann bist du immer so, wie du jetzt bist. Willst du ein durchschnittlicher Christ sein? Ein mittelmäßiger Christ? Du kannst so bleiben. Du wirst die Welt nie verändern. Du wirst nie ein Segen für andere sein. Das ist so schade, wenn wir zu wenig Zeit dem Zuhören widmen. Und wenn du das Gefühl hast, ich komme nicht weiter als Christ, dann sage ich dir warum. Du schaust mehr, als du zuhörst. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Wie geht's dir? Bist du fertig? Bist du am Boden? Ich freue mich, wenn du am Boden bist. Das ist keine schlechte Adresse. Kapitel 17, Vers 3. Wenn du am Boden bist, dann kannst du anfangen, neu zuzuhören. Willst du ganz neu anfangen, am Boden zu sein, im richtigen Sinn? Möchtest du ganz neu anfangen, der Stimme Gottes zuzuhören? Dann habe ich 4 Vorschläge zum Schluss. Der erste Vorschlag ist stille Zeit. Das ist kein Muss, es ist ein Darf. Das ist kein Gesetz, das ist eine Einladung. Du darfst El Shaddai besser kennenlernen. Hast du aufgehört mit stille Zeit, weil du denkst, na, das ist so, das ist nur gesetzlich. ist nicht gesetzlich, es ist eine Gelegenheit, Zeit mit Gott zu verbringen. Es ist eine Gelegenheit, zuzuhören. Du wirst immer wieder Pannen erleben. Bitte triff nicht die Entscheidung heute Abend, dass du jeden Tag dein ganzes Leben lang jetzt stille Zeit machen wirst. Glaube ich dir gar nicht. Du wirst immer wieder neu anfangen müssen. Aber fang wieder an. Fang wieder an, wenn du das gelassen hast. Zweiter Vorschlag. Ganze Bibelbücher durchlesen. In einer modernen Übersetzung. Einfach viel Bibel lesen. Ich habe einen Freund in England, wenn er sehr, sehr müde ist, dann schafft er nicht, Bibelstudium zu machen. Er hat eine Kinderbibel gekauft und er liest Bibelgeschichten aus der Kinderbibel. Das ist die Wahrheit Gottes. Das ist wieder Zuhören. Er sieht, wie groß Gott ist, dass Gott El Shaddai ist. Dritter Vorschlag, die Bibel auswendig lernen. Nicht die ganze Bibel auf einmal. Auch nicht einzelne Verse. Wie wäre es mit einem Bibelabschnitt? 2. Korinther 12, 7 bis 10. Kolosser 1, 1. Petrus 1. Such dir was aus, was dich anspricht. Und fang an, einen Vers zu lernen. Heute oder morgen. Und dann morgen lernst du den zweiten Vers dazu. Das macht Spaß. Und es bedeutet, das Wort Gottes wohnt in dir. Prägt dich. Dann ist es viel leichter, mehr zuzuhören, als zu schauen. Vierter Vorschlag, Bibelstudium zu zweit. Vielleicht einmal in der Woche. Jeder bereitet sich vor. Ihr macht ein Bibelbuch miteinander. Vielleicht anhand eines Kommentars oder anhand von Kassetten. Und ihr trefft euch einmal in der Woche, um auszutauschen. Was haben wir gelernt? Was haben wir gehört von Gott? Frag jemanden. Es wäre noch eine Möglichkeit, oder? Mehr zuzuhören, als zu schauen. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redete mit ihm. Manchmal redet Gott mit uns, weil wir gar nicht zuhören. Was für eine Adresse hast du heute Abend? Was für eine Adresse wirst du haben in den nächsten Tagen? Ich hoffe, du bist am Boden, im positiven Sinn, damit du das Wort Gottes hören kannst. Wenn du das Wort Gottes hörst, dann wird Gott dich verändern und er wird dich verwenden. Du wirst ein Segen sein. In deiner Unistadt, in diesem Land, in dieser Welt. Aber du musst zuhören. Und vielleicht das Erste, was du hören wirst, ist der Satz: Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Beten wir miteinander.